Ich habe schon ein bisschen nachdenken müssen, was ich denn heute, über welchen Text, über welchen Abschnitt ich heute zu sprechen habe bei eurer Entlassung aus dem Gemeindeunterricht. Soll ja auch irgendwie passen und es soll auch ein Stück euch auf dem Weg begleiten. Und da fiel mir ein, dass es auch im Neuen Testament eine Entlassung gibt aus dem, ja ich sag mal, nicht Gemeindeunterricht, aber aus dem biblischen Unterricht. Eine Entlassung, die stattfand in der Bibelschule des Johannes. Johannes, der Täufer, der Wegbereiter Jesu. Johannes, der Täufer, das wissen wir aus dem Neuen Testament, hatte eine ganze große Schar von Jüngern um sich gesammelt. Jünger ist eigentlich ein frommes Wort, fromme Übersetzung für Schüler, also von Schülern. Und mit diesen Schülern zog er, wie später Jesus ja auch, mit seinen Schülern durch die Lande. Und eines Tages ist er am Jordan in der Wüste mit seinen Schülern. Es kommen viele, viele Menschen, Tausende aus den Städten und Orten ringsherum. Und dann taucht plötzlich am Horizont Jesus auf. Und Johannes sieht ihn, er ist ja entfernt mit Jesus verwandt. Wusste aber bis zum Zeitpunkt der Taufe nicht ganz genau, wer denn Jesus eigentlich wirklich ist. So sagt er zumindest in Johannes 1, ich kannte ihn nicht, also in seiner geistlichen Dimension. Und dann bei der Taufe Jesu wird ihm klar, dieser Jesus ist mehr als mein Cousin. Ist mehr als irgendein Mensch, ein Berühmter aus meiner Verwandtschaft, sondern dieser Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das hatte der Vater im Himmel bei der Taufe ja über Jesus gesagt. Das ist mein geliebter Sohn. Und er zeigt dann auf Jesus. Und er sagt dann, dieser ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und da passiert Folgendes, dass er seine Jünger, seine Schüler entlässt. Nicht einfach ins Freie, sondern in die Schule Jesu. Er weist sie auf Jesus hin und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Nicht ich bin es, sagt Johannes immer wieder, sondern der ist es. Und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Entlassung aus dem Gemeindeunterricht, aus dem Bibelunterricht bei Jesus, bei Johannes. Ich glaube, ich könnte euch gar nicht vorstellen, was es bedeutete, bei Johannes dem Täufer Gemeindeunterricht zu haben. Das war also nicht so, dass man am ersten und am dritten Dienstag Nachmittag sich für eine gute Stunde dort traf und das eine oder andere hörte oder auch nicht hörte. Sondern Schüler zu sein bedeutete damals, Bibelschüler, Gemeindeunterrichtsschüler, dass man Tag und Nacht mit seinem Lehrer zusammenlebte. Das bin ich doch froh, dass ich nicht in der damaligen Zeit gelebt habe und Lehrer war. Und ich denke, eure Eltern sind sicherlich auch froh, dass sie euch nach dem Gemeindeunterricht auch wohlbehalten jeweils wiederbekommen haben. Aber damals bedeutete Gemeindeunterricht, Bibelunterricht, Schüler sein bei Johannes, Tag und Nacht mit dem Lehrer zusammenzuleben. Das hatte folgenden Grund, dass man damals nicht nur lernte, also irgendeinen gewissen Lehrstoff sozusagen sich aneignete, sondern dass man eben auch das Leben lernte. Guckte, wie setzt sich das, was der da uns beibringt, an biblischer Wahrheit, um in seinem Leben. So war es bei Jesus dann später auch. Also, das bedeutete Tag und Nacht mit diesem Lehrer zusammen zu sein und wahrscheinlich etwa 3 Jahre, das war die Regelzeit einer Grundausbildung in Sachen Bibel, 3 Jahre Tag und Nacht mit dem Lehrer Johannes dem Täufer. Das Zweite, wir haben ja immer relativ vornehm übernachtet, wenn wir unterwegs waren, in Köln oder auch in Berlin. Köln war es nicht ganz so vornehm, da haben wir auf dem Fußboden geschlafen, haben wir in Berlin in richtigen Betten. Bei Johannes dem Täufer und seinen Schülern war das so, dass sie wahrscheinlich Tag und Nacht
unterwegs waren, auch unter freiem Himmel übernachtet haben, in der Wüste waren.
Und was dazu kommt, war, dass der Unterricht, den Johannes der Täufer gegeben hat, knallhart war. Da ging es nämlich um ein Leben gegen den Strom.
Das heißt, wer Schüler war bei Johannes dem Täufer und bei ihm die Bibel studierte, der lernte es, gegen den Strom zu schwimmen. Das wurde schon rein äußerlich bei Johannes dem Täufer deutlich.
Da gab es kein Eis und kein Kakao, sondern wilde Heuschrecken und Honig ab und zu, damit die wilden Heuschrecken nicht so bitter schmecken. Ein bisschen Honig dabei. Und da gab es keine Schickimicki-Kleidung, keine Markenklamotten, sondern Kamelhaarmantel. Das war das Outfit Johannes des Täufers. Und so ähnlich werden die Jünger des Johannes, die Schüler des Johannes, auch rumgelaufen sein. Wir wissen nicht ganz genau, wie der Unterricht im Einzelnen aussah. Was sie gelernt haben, Altes Testament, Neues gab es ja noch nicht in der damaligen Zeit. Wir wissen also nicht ganz genau, wie der Unterricht aussah. Aber was wir wissen ist, dass Johannes der Täufer sehr stark bei den Propheten zu Hause war. Und dass ihm eben wichtig war, den richtigen Lebensstil, biblisch den richtigen Lebensstil zu entwickeln. Also sich nicht zu orientieren an den Menschen, was tragen die für Markenklamotten und was gilt da, und was finden die richtig und falsch? Und dann abhängig zu werden, ihr kennt das aus euren Schulklassen, nicht wie stark der Druck eurer Mitschüler da ist. Und wie ihr, wenn ihr mit Kickkleidern dort ankämt, also da werdet ihr gleich unten durch. Ja. Und viele Leute beziehen von dort ihr Wertgefühl und sagen, ich will das haben und brauche diese Markenklamotten, damit ich in den Augen meiner Mitschüler bestehen kann. Das war bei Johannes dem Täufer anders. Ihm kam es darauf an, dass du in den Augen Gottes bestehen kannst. Das war für ihn entscheidend. Und nicht in den Augen deiner Mitschüler. Ja, wer bin ich denn, dass ich mich zum Sklaven meiner Mitschüler mache? Das war Johannes wichtig. Dass seine Schüler bestehen konnten in den Augen Gottes. Und seine Anweisungen für das Leben, seine Leitlinien ernst nahmen. Und nun kam der Tag, wo er sich verabschieden musste von seinen Schülern, weil Jesus am Horizont auftauchte. Und er entlässt sie, aber wie gesagt, nicht ins Freie, sondern er schickt sie zu Jesus. Und nichts anderes möchte ich heute mit euch Fünfen tun. Ich möchte euch zu Jesus schicken. Nun könnt ihr fragen, warum zu Jesus? Klar, Gregor ist Pastor, der muss immer von Jesus reden. Aber ich war nicht immer Pastor. Und als ich so alt war wie ihr, da habe ich mich ganz bewusst für eine Zeit lang von allem, was mit Kirche und Glaube zu tun hat, zurückgezogen. Ich war aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus. Sonntag musste man zum Gottesdienst. Und dann hatte ich irgendwann Krach mit dem Pastor. Und das war wieder ein willkommener Krach, weil ich plötzlich einen Grund hatte, mich zurückziehen zu können. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mich nicht losgelassen hat. Sondern, dass er auf seine Art und Weise mich gekriegt hat, dann war ich 18 und mir die Augen geöffnet hat für das, was Jesus wirklich ist, nämlich nicht nur eine dogmatische Formel, sondern eine lebendige Persönlichkeit. Und mich ihm dann zu öffnen und ihn einzuladen in mein Leben. Warum weise ich euch auf Jesus hin? Warum hat das Johannes der Täufer getan? Ich tue das aus drei Gründen. Der erste Grund, den fand ich mal in einer Zeitung in meiner ersten Gemeinde. Da gab es im Lokalteil eines Tages plötzlich ein Riesenbild und darauf war ein alter Renault zu sehen, ein alter R4. Fahren ab und zu mal wieder hier in der Stadt rum, so restaurierte, uraltes Auto, Renault. Und hinten auf diesem Renault war mit großen Lettern geschrieben, an Jesus kommst du nicht vorbei. Das Witzige war, dass dieses Auto auf einer Kreuzung stehen geblieben war. Und man sah auf dem Bild, es war ein ganz tolles Bild, auf diesem Bild, wie die Autos versuchten, rechts und links von diesem Auto sich vorbeizuschlängeln. An Jesus kommst du nicht vorbei. Und das ganz Tolle war, dass ich das Auto wiedererkannte, nämlich das Auto meines Freundes, der auf dieser Kreuzung eben stehen geblieben war, ohne Benzin. Und den Wagen, weil es ein bisschen abhängig war, nicht beiseite schieben konnte. Und ich denke, dieses Bild sagt etwas ganz Richtiges aus. Es ist unmöglich, an Jesus vorbeizukommen. Das sagt schon mein Computer. Jeden Morgen, wenn ich ihn einschalte, nennt er das Datum und sagt mir damit indirekt, es ist unmöglich, Gregor, an Jesus vorbeizukommen. Denn das Datum ist ein Datum nach Christus. Die Zeitgeschichte wird unterteilt in eine Zeit vor Christus und in eine Zeit nach Christus. Mein Computer legt jeden Tag, wenn ich ihn einschalte, ein Glaubensbekenntnis zu Jesus ab, ohne dass er das weiß. Ist ja dumm eigentlich. Aber er zeigt mir, wir haben es in Jesus mit einem zu tun, an dem die Weltgeschichte sich orientiert. Zwar in allen Ländern und allen Nationen. Und auch wenn die Menschen aus dem islamischen Bereich und aus dem buddhistischen und hinduistischen Bereich sich irgendwie auf dem Markt der Möglichkeiten bemerkbar machen wollen, dann kommen sie nicht an Jesus vorbei. Geht nicht. Und das Merkwürdige ist an diesem Jesus, dass er niemals in seinem Leben die Grenzen seines Landes überschritten hat. Der ist also nur in der Provinz Israel umhergezogen. Wir haben uns ja im Gemeindeunterricht intensiver mit Israel beschäftigt, mit dem Jordan und dem See Genezareth. Also ein relativ kleines, schmales Land und Jesus ist nur innerhalb dieser Grenzen umhergewandert. Er hat nie in seinem Leben ein Buch geschrieben, wie viele andere Religionsstifter. Er hat keine Heere befehligt, wie Mohammed zum Beispiel. Und er starb als Verbrecher zwischen zwei anderen Verbrechern am Kreuz. Rein äußerlich betrachtet, auch wenn ich dann seine Schüler mir angucke, die Johannes ja zum Teil zu ihm geschickt hatte, auch rein äußerlich betrachtet gab es überhaupt keinen Grund, dass die Sache Jesu in dieser Welt irgendwie wächst und weitergeht. Er ist ein jüdischer Sektierer geblieben. Wenn nicht nach seiner Auferstehung, nach seinem Kreuz etwas Wunderbares passiert wäre, nämlich die Auferstehung von den Toten für die Jünger damals selber unbegreiflich und dann etwas passiert wäre, was die Welt wirklich auf den Kopf gestellt hat. An Jesus komme ich nicht vorbei. Und die wenigsten von euch wissen, dass wenn sie zur Schule gehen, dass sie das indirekt Jesus zu verdanken haben. Dass es sowas wie Schule gibt in dieser Welt, hat zu tun mit dem Christentum. Hat zu tun damit, dass Leute irgendwann den Eindruck hatten, nicht nur die Priester sollten lesen können, sondern auch die normalen Menschen. Du und ich. Deswegen wurden Schulen eingerichtet von Kirchen, von Christen. Dass es Krankenhäuser gibt in dieser Welt. Hey, mit Jesus zusammen. Altersheime bis hin zur Leon Berger Bausparkasse. Auch von Christen gegründet. Und in der Überzeugung, wenn sie so etwas gründen, dass sie damit etwas für Menschen tun. Etwas Gutes für Menschen tun. Dass Leute sparen, ein Haus bauen können, in eigenen vier Wänden leben können und so weiter. Alles unten da im pietistischen Baden-Württemberg entstanden. Schwäbisch Hall und so weiter. Ist hochinteressant, darüber mal nachzudenken. Es lohnt sich, sich mit Jesus zu beschäftigen, weil dieser Mann aus Nazareth Geschichte, sogar Weltgeschichte gemacht hat. Ich kann gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die über Jesus nichts wissen. Für die das irgendwie so eine Formel ist, so ein Name, wie Kaiser Wilhelm oder Bismarck. Und die das, was sozusagen ja auch mit den Händen zu greifen ist, dass sich das nicht neugierig macht und sagt, ich muss mehr wissen über Jesus. Wer ist das eigentlich? Dass er die Welt verändert hat, ohne Heer, ohne Bücher und dann mit so ganz schlichten, einfachen Leuten, Fischern von See Genezareth. Wer ist das? Und deswegen lade ich euch zu Jesus ein. Die außergewöhnliche Persönlichkeit der Zeitgeschichte ist. Deswegen alleine lohnt es sich, mit ihm zu beschäftigen. Das Zweite, warum es sich lohnt, mit Jesus zu beschäftigen. Es gibt niemanden weltweit, der euch so lieb hat wie Jesus. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass eure Eltern euch lieb haben. Ich habe euch auch manchmal lieb. Manchmal wird die Liebe ja auch auf die Geduld gestellt, wisst ihr, untereinander, ne? Wenn es um Freundschaften geht, wer ist die beste Freundin und so, das ist ein ganz großes Thema, immer wieder im Gemeindeunterricht auch gewesen. Manchmal gibt es so radikale Schnitte, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja mehrfach bei GU-Freizeiten so geäußert worden. Und dann nachher saßt ihr wieder gemütlich zusammen und es funktionierte. Eure Eltern haben euch natürlich viel lieber, ist ja völlig klar.
Aber wenn es Eltern gibt, die Jesus kennen, die würden euch sagen, jetzt an dieser Stelle, aber Jesus hat euch noch lieber als wir. Jesus hat euch lieber als wir. Und das kann man sehen bei Jesus, das kann man erkennen, denn er hat aus Liebe zu uns Menschen, sagt die Bibel, sein Leben dahingegeben. Das würde in bestimmten Fällen würde das ein Vater und eine Mutter auch tun. Ich kenne so eine Mutter, die hat für ihr ungeborenes Kind ihr Leben geopfert, obwohl die Ärzte gesagt haben, wenn sie dieses Kind zur Welt bringen, werden sie sterben. Und deshalb zur Abtreibung geraten. Die Mutter hat gesagt, nein, ich bringe dieses Kind zur Welt, auch wenn ich sterben muss. Und sie ist dabei gestorben. Das gibt es. Warum? Weil es ihr Kind war. Aber die Bibel sagt, Jesus ist sogar für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren, als wir mit ihm nichts zu tun haben wollten. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel, bevor wir überhaupt erkannt haben, wer er denn ist. Niemand liebt euch so wie Jesus. Und das möchte ich eigentlich, wenn ich das könnte, mit so einem Schweißbrenner in eure Seele, in eure Herzen brennen. Niemand liebt dich so wie Jesus. Dass ihr das nicht vergesst. Alles andere, wie lang der Jordan ist und dass er ins tote Meer hineinfließt und nicht wieder raus und all diese Dinge, die wir gelernt haben, könnt ihr alles vergessen. Aber das dürft ihr nicht vergessen. Niemand liebt dich so wie Jesus. Und das dritte und letzte, warum ich euch zu Jesus hin einlade. Ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren, dass es unheimlich spannend ist, mit Jesus zu leben. Das ist abenteuerlich. Ich bin geliebt. So die Grundtatsache meines Lebens, das Fundament. Aber wenn ich mit Jesus durch meinen Alltag gehe, passieren spannende Dinge und passieren Wunder. Man muss ja nur offene Augen dafür haben. Man muss mit ihm in persönlichem Kontakt sein. Man muss sich von ihm führen und leiten lassen. Und man bleibt sein Leben lang in der Nachfolge Jesu, in diesem spannenden Leben, immer ein Lernender. Ich habe oft schon gedacht, ich könnte mich ja zurücklehnen, ich hätte die Theologie verstanden und hätte das richtige Christusbild, das richtige Gottesbild, alles hundertprozentig, und dann kommt Jesus mit einem Überraschungsangriff und ich kann alles vergessen, was ich bislang wusste. Und muss neu ihn entdecken und kennenlernen. Ich stehe heute hier so wie Johannes der Täufer, nicht mit Kamelhaarmantel und auch nicht mit Honig und Heuschrecken, aber ich mache genau dasselbe wie er, ich weise euch hin auf Jesus. Und auf der anderen Seite steht Jesus und sagt, kommt her zu mir und kommt und lernt von mir. Und das Tolle bei Jesus ist, dass er will, dass ihr selber kommt. Wir entdecken seit einiger Zeit hier in der Gemeinde sonntags in den Predigten, das Segen vom Segen des Kommens erfahren wir immer wieder. Vom Segen des Kommens. Also bei vielen Christen überhaupt nicht im Kopf, dass um gesegnet zu werden, man kommen muss. Man wird ja überall hingebracht, geschleppt. Kennt diese nette Geschichte? Eine Pastorin hat mal eine große Tafel an die Tür der Kirche befestigt. Und da steht auf der Tafel drauf, als sie ein Baby waren, hat ihre Mama sie hierher gebracht. Und dann, als sie 14 waren, ihre Großeltern sie hierher geschoben. Und dann hat ihre Braut sie hierher geschleppt. Und am Ende ihres Lebens werden 4 Männer kommen und sie in der Waagerechten dann allerdings hierher bringen. Wollen sie nicht zwischendurch mal alleine kommen? Möchten sie nicht inzwischen zwischendurch mal alleine sich auf den Weg machen zu Jesus hin? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Jesus. Dass ich zu ihm kommen muss. Der Weg ist nicht so weit. Wer gelähmt ist und nicht auf eigenen Beinen stehen kann, da ist es vielleicht nur ein Zentimeter, dass man sich so vor ihm hinwirft. Wer fit ist, so wie ihr, sind es vielleicht mal 100 Meter oder 150 Meter. Also das, was ihr leisten könnt. Aber zeichenhaft sichtbar zu machen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Und das ist wichtig, dass man das gleich zum Anfang bei Jesus lernt, wenn man eingeschult wird in die Schule Jesu. Dass es immer um das Kommen geht. Wer nicht kommt, der nicht gewinnt. Bei Jesus. Der ist sehr geduldig, barmherzig, der kann auch warten. Manchmal geht er weiter. Da wundert man sich, wo ist denn er geblieben in meinem Leben? Aber er wartet darauf, dass du kommst. Und sagt, Herr, hier bin ich. Und ich will von dir lernen. Und ich möchte gerne, dass du mich umgestaltest, verwandelst in dein Bild. Ich möchte dich tiefer und besser kennenlernen, Herr Jesus. Der Segen des Kommens. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Aber dann trägt er sie nicht und zieht sie und schleppt sie nicht zu sich und lässt sie nicht schleppen, sondern die Leute müssen kommen. Dazu lade ich euch herzlich ein, zu kommen, zu Jesus zu kommen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, damit wir zu dir kommen können. Damit der Weg zwischen Mensch und Gott nicht unendlich weit ist, sondern so kurz, dass wir uns auf den Weg machen können zu dir. Und damit du dann unser Weg wirst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit geöffneten Armen vor uns stehst. Dass du auf jeden Einzelnen wartest. Auf Lennart und Lena, auf Susanna und Antonia und auf Annika. Und auf jeden anderen hier von uns. Und dein Wunsch ist es, unser Leben zu gestalten und zu verwandeln. Und du willst nicht, dass wir verloren gehen, sondern dass wir ankommen einmal bei dir. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist das ganz fest machst. In jedem einzelnen Herzen, dass es niemanden gibt, der uns so liebt wie du. Und dass wir das nicht vergessen. Auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, in Krisensituationen. Niemand liebt uns so wie du. Amen.